Gott ist treu. Das haben wir gerade in dem dritten Lied gehört und vielleicht sogar mitgesungen. Ist Gott treu? Gott ist treu war die Überschrift für die letzte Woche, für die Allianz-Gebetswoche von letzten Sonntag bis heute. Das heißt aber nicht, dass morgen die Treue Gottes weg ist. Ne? Also die Treue Gottes bleibt, auch selbst über die Allianz-Gebetswoche hinaus. Das haben wir in der letzten Woche jeden Tag gehört, sofern wir jeden Tag irgendwo waren. Also ich will jetzt nicht irgendwie schlechtes Gewissen machen, aber ne, Matthias hat es ja vorgelegt. Also es ist möglich, das zu hören. Gott ist treu. Und Gott hat damit, mit dieser Aussage, dass er so treu ist, ja, im Vergleich zu uns Menschen so eine ganz andere Qualität, so eine ganz andere Kategorie aufgelegt. Und ich glaube, jeder von uns weiß es oder ahnt es immer mal wieder, dass wir Menschen nicht so treu sind, dass Untreue unter uns Menschen doch sehr weit, weit verbreitet ist. Wir können einen Test machen heute Abend. Es könnte ja sein, dass der eine oder die andere heute Abend irgendwas im Fernsehen guckt. Könnte ja sein, also kann immer mal passieren. Ne? Genau, guck und egal was ihr guckt, ob es der Tatort ist oder was auch immer, guckt mal, ob das Thema Untreue vorkommt. Ich wette, mit großer Wahrscheinlichkeit, irgendwie schon. Ich weiß nicht, was das Thema heute Abend ist, ne, bei diesem Tatort, aber ich glaube, das Thema Untreue wird auch gern in Büchern, in Filmen und was auch immer aufgegriffen, weil das ein Thema bei uns Menschen ist. Gott dagegen ist treu und wir Menschen können da irgendwie nicht so richtig mithalten. Das fing schon bei den ersten Menschen an, die ersten beiden, die Gott geschaffen hat, und ihr Versagen diesem treuen Gott gegenüber, eine Sache nicht zu tun. Und das endet heute in der Gegenwart. Und heute Morgen soll es um unsere Reaktion auf die Treue Gottes gehen. In Hosea habe ich jetzt die Woche gelesen, ab Vers 4, da geht es nicht nur um die große Untreue des Volkes Israel, das ist ein Text von vielen, wo immer wieder die Untreue von uns Menschen, speziell von seinem Volk, beschrieben wird. Also ne, da lassen sich viele, viele Beispiele finden. Und dann habe ich aber gestaunt, ab in dem Vers 16, wie Gott darauf reagiert. Ich will es mal nicht verraten. Wenn heute Abend der Film, ne, Tatort, was auch immer, nichts ist, macht mal den Fernseher aus und lest Hosea 2, Vers 16. Ist der Hammer, wie Gott darauf reagiert. Nicht jetzt. Ne? Oder okay, na gut, okay, dann vielleicht jetzt. Aber das andere Ohr noch hier, ne, hier vorne. Für heute ist ein Text von der Evangelischen Allianz vorgeschlagen. Heute ist ja noch der Abschlussgottesdienst. Und es ist der Psalm 71 und da speziell die Verse 15 und 16. Und die lese ich uns mal, die beiden Verse. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr mein Gott. Nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Das sind die zwei Verse, die für den heutigen Tag vorgesehen sind. Wie gesagt, unter der Überschrift, Gott ist treu. Wenn wir das so sehen, dann denken wir, ja, passt, hat sich jemand was überlegt. Text könnte ganz gut dazu passen. Als ich mich vorbereitet habe auf heute, sind mir so drei Sachen aufgefallen. Und die möchte ich euch gern weitergeben. Als erstes die Lebensstationen des Menschen. Wir Menschen haben verschiedene Stationen in unserem Leben. Das zweite, das Thema der Woche, auch das Thema des Tages, Treue. Und da gibt es eine kleine Überraschung gleich. Und das Dritte, das, was besonders in diesen beiden Versen so durchschimmert, der Psalmschreiber will reden. Der Psalm 71 ist ein besonderer Psalm. Okay, das würden wahrscheinlich viele sagen zu verschiedenen Psalmen, ne? Aber der ist natürlich auch etwas Besonderes. Entweder David höchstpersönlich oder ein levitischer Tempelsänger, man weiß es nicht genau, hat den Psalm geschrieben. Und in diesem Psalm beschreibt, ich sage jetzt immer mal David, aber ihr wisst, dass es nicht ganz sicher ist. Ne? Es könnte auch ein levitischer Tempelsänger sein, von dem wir den Namen nicht wissen. Ne? Aber das ist so wie zum Platzhalter. Ne? Ich sage jetzt gerne immer mal David. Und der hat in diesem Psalm 71 etwas Besonderes reingeschrieben. Also der Anfang von diesem Psalm ist so wie ganz, ganz viele Psalme. Der Schreiber, also David, beklagt sich bei Gott über die Angriffe von Feinden und lobt Gott aber, ne, schon dann irgendwann auch dafür, dass er ihm beistehen wird. Aber das Besondere bei dem Psalm 71 sind diese Sachen, die die Lebensstationen von uns Menschen beschreiben. Besonders in drei Versen wird das deutlich. Seine Zukunft, also unsere Zukunft, ne, die Zukunft von David. Ich gebe dir im Vers 14, ich gebe die Hoffnung niemals auch auf, auch in Zukunft werde ich dich preisen. Das ist also nicht der letzte Tag von David, sondern es gibt eine Zukunft für ihn. Im Vers 17, von seiner Jugend bis zur Gegenwart, bis heute. Gott, von Jugend auf bist du mein Lehrer. Und bis heute erzähle ich von deinen Wundern. Ja, er blickt zurück zu seiner Jugend bis heute. Und das Dritte im Vers 18, bisschen nach vorn geguckt, Richtung seines Lebensendes. Auch jetzt, wo ich alt und grau geworden bin, verlass mich nicht, mein Gott. Kindern und Enkeln will ich erzählen. Ja, also wenn Enkel da sind, ne, dann ist das auch so ein kleiner Hinweis auf die fortgeschrittene Lebenszeit. Will ich erzählen, wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind. Es gibt noch einen Psalm, da wird auch das Lebensalter von uns Menschen auch kurz thematisiert. Das ist der berühmte Psalm 90, wo uns Menschen eine konkrete Lebensspanne genannt wird. 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt 80. Doch selbst die Besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Das ist so eine Besonderheit von diesem Psalm 71. Diese Lebensstationen werden skizziert von David. Von der Jugend bis zum Lebensende. Und deswegen wird dieser Psalm auch sehr gern auf Beerdigungen verwendet und auch in Seniorenkreisen. Manchmal sind wir vielleicht verwundert, wenn wir Menschen von anderen Generationen sehen und uns wundern, wie komisch die sich verhalten. Aber letztendlich ist das immer nur ein kleines Schlaglicht, eine Momentaufnahme von dem Leben desjenigen, den wir da vielleicht gerade sehen. Die Gegenwart ist immer nur ein kleiner Punkt. Das meiste ist Vergangenheit oder im besten Fall noch Zukunft, was kommen wird. So wie wir heute jetzt hier zusammen sind, ist nur eine kleine Sequenz im Leben von uns allen. Jeder von uns, auch von den Menschen, die wir sehen und uns manchmal wundern, ne, wie die manchmal in Situationen reagieren oder so ganz anders, als wir vielleicht das erwartet hätten oder wie wir reagiert hätten. Jeder von uns hat noch eine Zukunft vor sich und die kann er im besten Fall mit Gott mitprägen. Die eigene Zukunft. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, die ihn geprägt hat, die ihn zu dem gemacht hat, der du jetzt bist. Jeder von uns war mal jung und unbedarft und hat seine Erfahrungen gemacht und auch mit Gott. Manche Erfahrungen sind ähnlich und manche sind ganz unterschiedlich. Und es ist nicht die Frage, wann du zu Gott gefunden hast, sondern ob du dein Leben mit Gott gestalten möchtest, ob du diesen Gott in dein Leben aufgenommen hast und bereit bist, dazu zu stehen, so wie er dich geführt hat, so die Dinge, die du mit ihm erlebt hast, und auch zu akzeptieren, dass der andere vielleicht andere Dinge erlebt hat und die ihn so geprägt haben und verändert haben und beeinflusst haben, auch sein Glauben. Und dabei wirst du immer wieder Menschen treffen, punktuell bei Begegnungen, die vielleicht mit anderen Erfahrungen anders reagieren in bestimmten geistlichen Herausforderungen. Und dabei kann der Psalm 71 schon so eine kleine Hilfe sein. Der Blick in die Vergangenheit, in die eigene, aber auch in die von einem Mitmenschen, kann uns helfen zu verstehen, warum, wieso der andere so ist, wie er ist. Und das gemeinsame Blicken auf eine Zukunft kann uns auch helfen, den anderen mitzunehmen und zu sehen, dass er genauso wie du unterwegs ist, im besten Fall mit Gott. Das Zweite, was in diesem Psalm 71 aufploppt, ist die Treue, besonders in diesen beiden Versen. Es geht David um Treue, um die Treue Gottes. Und jetzt kommt diese große Überraschung in diesem Psalm 71. Wir haben ja an jedem Tag, an jedem Abend in dieser Woche diese Überschrift, Gott ist treu. Und diese beiden Verse, 15 und 16, wollen das ja auch beschreiben, die Treue Gottes. Wenn wir uns diese beiden Verse anschauen, dann können wir für das Wort, was da im Hebräischen für Treue steht, etwas entdecken. Vorausgesetzt, wir können Hebräisch. Die hebräische Wurzel Amet, die ist mit dem verwandt, was wir am Ende eines Gebetes sagen. Was sagen wir da immer? Amen. Amen. Also das ist die gleiche, also die ersten drei Buchstaben sind gleich, daran kann man sehen, es ist die gleiche Wurzel. Nur der Schluss ist ein bisschen anders. Was so viel wie wahr, richtig und echt bedeutet. Und auch mit dem Begriff für Gerechtigkeit, Tzedeka, im Hebräischen in Verbindung gebracht wird. Und ich wollte es nicht glauben, als ich in der hebräischen Bibel im Psalm 71 nachgeguckt habe. Das Wort, was da steht, ist mit dem hebräischen Wort für Gerechtigkeit verwandt, abgeleitet. Es gibt tausend Beschreibungen für den Zusammenhang zwischen Treue und Gerechtigkeit. Es gibt auch eine Menge Lieder, du bist treu und gerecht, wo diese beiden wichtigen Grundaussagen Gottes immer wieder mal zusammengebracht werden. Und das ist auch nicht falsch und schlecht. Aber an unserer Stelle im Psalm 71 in den Versen 15 und 16 geht es in erster Linie gar nicht um Treue, sondern um Gerechtigkeit. Also eigentlich müssen wir den Herstellern von der Evangelischen Allianz das mal schreiben. Da haben die sich vertan heute. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Wir sind ja heute hier unter uns, das ist ja, ne? Und wir wissen einfach, treu und gerecht sind zwei Attribute Gottes, die auch sehr miteinander verbunden sind, die zusammengehören. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass es eben auch Übersetzungen gibt, wie zum Beispiel die Elberfelder in dem Fall, ne? Die das mit gerecht übersetzen. Und bei der Gerechtigkeit, natürlich geht es nicht um unsere menschliche Gerechtigkeit. Sondern um die Gerechtigkeit Gottes. Unsere menschliche Gerechtigkeit ist schon mal ein guter Anfang, vielleicht auf dem Weg, Gottes Gerechtigkeit zu entdecken. Ich glaube, in den meisten Menschen von uns steckt so ein Hang zur Gerechtigkeit. Ich stelle fest, dass das aber sehr unterschiedlich ausgeprägt ist bei uns Menschen. Also ich habe so mein persönliches Paradebeispiel zum Thema Gerechtigkeit. Ich leide so ein bisschen darunter manchmal, also nicht immer wirklich, aber ne, es gibt so ein schönes Beispiel, kann ich mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren war ich in einem Park, war ein kleiner See, waren so Enten, ne, und dann hatte ich so, weiß gar nicht, so ein Beutel mit Brot. Ja, ich weiß, man soll die Enten nicht füttern mit Brot. Ich weiß, ja, aber damals war das irgendwie noch okay. Waren es wahrscheinlich andere Enten, keine Ahnung. Ne, und dann wollte ich ganz gerecht sein und wollte versuchen, dass jede Ente was abkriegt. Habt ihr das mal versucht? Nee, natürlich nicht mehr. Ist ja mittlerweile gar nicht mehr möglich, Enten zu füttern mit Brot. Aber es ist mir nicht möglich gewesen. Ne? Es gab so aggressive Enten, die ständig, ne, das Brot weggeschnappt hatten, anderen und andere, die so am Rand waren, ne, die haben die ganze Zeit ins Leere geguckt. Und es ist mir nicht gelungen, in dem Fall gerecht zu sein, dass alle wenigstens einmal was abbekommen hätten. Und ich glaube, in uns steckt so ein grundsätzliches Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist so, denke ich, auch angelehnt in Gottes Gerechtigkeit. Aber Gottes Gerechtigkeit ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Nämlich die besagt, dass wir alle von einem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen können, weil wir Menschen es versaut haben. Also ne, eigentlich die ersten beiden damals, aber wir wissen, es steht uns nicht zu, auf die beiden zu zeigen. Ne, ich glaube, jeder und jede von uns hätte sich vielleicht auch nicht ganz so loyal, treu gegenüber Gott verhalten und wäre vielleicht auch in diese enttäuschende Falle geraten. Und weil wir vor diesem gerechten Gott nicht bestehen können, hat er sich von sich aus etwas überlegt, damit diese Gerechtigkeit, diese gestörte Beziehung zwischen ihm und uns wiederhergestellt wird. Bei Gottes Gerechtigkeit geht es nicht darum, dass er irgendwann versucht, dass alle Menschen von uns so ein Stück Brot bekommen, sondern nur die, die sich dafür entscheiden, das Brot von Gott haben zu wollen. Die meisten Menschen wollen es, glaube ich, aus eigener Kraft versuchen, ihr Leben zu gestalten. Aber bei der Gerechtigkeit Gottes geht es darum, sich darauf einzulassen, auf diesen Weg, den Gott vorgeschlagen hat. Auf seine Gerechtigkeit, auf seine Treue, auf sein Heilsangebot einzugehen. Und bei dieser Gerechtigkeit musste ich so an eine Sache denken und vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht denkt ihr, gibt's einen Begriff in der Bibel, wo es um Gerechtigkeit geht? Etwas, was wir anlegen können, anziehen? Gab es da nicht irgendwas? Im Epheserbrief gab es da nicht so eine Waffenrüstung? Also der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer, also der Brust ist jetzt, ich habe jetzt keinen Panzer zu Hause gehabt, ne? Die Metallrüstung war mir jetzt zu schwer hier anzuschleppen, ne? Aber das ist ja auch das ist symbolisch dafür, für den Brustpanzer der Gerechtigkeit aus Epheser 6, Vers 14. Diese Gerechtigkeit Gottes, die Paulus uns empfiehlt, anzulegen, anzuziehen, uns mit Gottes Gerechtigkeit auszustatten. Und das bedeutet auch so ein bisschen, sich von unserer menschlichen Gerechtigkeit zu verabschieden. Und nicht die menschliche Gerechtigkeit, die ist ja in uns drin, dieses Empfinden, dass alle mal im Lotto gewinnen sollten oder also die arm sind, die sollen im Lotto gewinnen. Und nicht schon einer, der sowieso schon alles hat. So ein Mist, dass der auch nochmal was gewinnt. Das ist so dieses menschliche Gerechtigkeit. Wir wollen es ausgleichen. Ja, ne? Also darf auch gern für mich was dabei sein, ne? Aber ansonsten, ne, so, das versuchen wir das so ein bisschen, dass das Leben so ein bisschen gerecht wird. Aber Gottes Gerechtigkeit ist nochmal was anderes. Ja, und deshalb empfiehlt uns Paulus, auch bei der Suche nach seiner Gerechtigkeit. Und immer wenn ich Gerechtigkeit sage, dann lass das so ein bisschen mit der Treue mitschwingen. Das hängt so ein bisschen dran. Aber tatsächlich geht es eigentlich stärker in Psalm 71 um Gottes Gerechtigkeit. Und der Panzer ist ein Hauptteil dieser Rüstung des römischen Soldaten. Weil sie den Torso schützt, weil sie das Herz schützt und die Lunge. Ohne so einen Panzer, also so eine Lederweste bringt das noch nicht so, aber wie gesagt, die sollen es nur so ein bisschen daran symbolisch erinnern. Ohne so einen Panzer würde der Soldat dem sicheren Tod ausgeliefert sein. Jeder Angriff könnte für ihn jederzeit tödlich enden. Mit einem robusten Panzer dagegen werden dieselben Angriffe nutzlos und an dem Panzer abprallen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Gerecht zu sein bedeutet, das zu tun, was in Gottes Augen richtig ist und nicht, was wir Menschen für uns in unserer menschlichen Gerechtigkeit als gerecht empfinden. Gottes Gebote sind Gerechtigkeit. Im Psalm 119 heißt es, meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Gesetzlosigkeit ist Sünde. Und Sünde ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott, aus 1. Johannes. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet demnach, Gottes Liebe in den Geboten zu entdecken. In seinem Geländer, in seinen Empfehlungen für uns Menschen, damit unser Leben gelingt, so wie Gott sich das gedacht hat. Und hin und wieder kollidiert das mit unserer menschlichen Gerechtigkeit. Hin und wieder denken wir, das müsste doch eigentlich so und so besser laufen. Aber Gottes Gerechtigkeit ist nach anderen Kriterien aufgebaut. Eben nach dieser Heiligkeit. Vor Gott kann nur etwas bestehen, was sich nicht an seiner Heiligkeit stört oder was dieser Heiligkeit ausgesetzt sich davon beeinflussen lassen kann. Ohne diese Gerechtigkeit sind wir dem sicheren Tod ausgeliefert, weil wir alle nicht vor Gott bestehen könnten. Mit der Gerechtigkeit werden die ansonsten tödlichen Attacken von unserem Feind abgewehrt wie bei einem Panzer. Es ist also ein Schutz, eine Empfehlung für uns. Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aus den Sprüchen 11, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur ein kurzfristiger Ausgleich von etwas, wo links ein bisschen mehr hat als rechts, wo der Schwache ein bisschen weniger hat als der Starke, sondern ein grundsätzliches Handeln, um uns Menschen aufzuzeigen, wie wir mit unseren Defiziten bis hin zur Sünde vor Gott bestehen könnten. Was trennt uns von Gott? Es ist diese Sünde. Es ist das, wo wir auch in guten Absichten nicht auf das Ziel treffen. Das beste Bild für Sünde ist immer diese Zielscheibe. Wer hat schon mal mit einem richtigen stattlichen Bogen geschossen? Da braucht man auch richtig Kraft, ne, wenn man den Bogen zieht. Und so ein richtig starker Bogen, der kann auch, wie viele Meter sind das? 10? Mehr, ne? Teilweise mehr, ne? um die Zielscheibe zu treffen. Und für mich wäre es genial, ich habe das irgendwann auch mal vor vielen, vielen Jahren einmal gemacht, wenn ich diese Zielscheibe überhaupt treffen würde. Ne? Da würde ich denken, gar nicht so schlecht. Für Gott ist das aber Sünde. wenn der Pfeil nicht genau in die Zehen geht. Für unsere menschliche Gerechtigkeit, wir können ganz gut mit 1 bis 9 leben. Oh. Je nach perfektionistischer Veranlagung vielleicht. Ne? Also manche würden dann so lange trainieren, bis sie auch die 10 schaffen. Aber Sünde bedeutet, nicht genau das Ziel zu treffen. Und da reicht es auch, so ein bisschen daneben zu liegen. Eine interessante Beobachtung ist auch, dass Jesaja erwähnt, dass Gott die Gerechtigkeit wie ein Panzer anzieht. In Jesaja 59, da kommt dieses Bild mit dem Panzer her, das Paulus dann aufgreift. Er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt den Helm des Heils auf, sein Haupt, und zieht an das Gewand der Rache, das ist jetzt ein anderes Thema, aber und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Wie gesagt, in Jesaja 59. Wir sollen Gottes Gerechtigkeit anziehen, wie ein Kleidungsstück, wie einen schützenden Panzer. Gottes Gerechtigkeit wird uns retten, wenn wir uns auf seine Gerechtigkeit, auf Jesus als das Sinnbild, als das beste Produkt von Gottes Gerechtigkeit. Genau. Jesus ist das beste Produkt, um Gottes Gerechtigkeit darzustellen. Gerechtigkeit ist ja so ein abstrakter Begriff, ne? So. Aber in Jesus ist Gottes Gerechtigkeit für uns Menschen sichtbar und menschlich geworden. Und diese Gerechtigkeit Gottes wird uns retten vom Tod. Unsere Gerechtigkeit kann im besten Fall eine Krücke, ein Hilfsmittel sein auf dem Weg dahin. Es ist ja nicht alles falsch und schlecht, unsere menschliche Gerechtigkeit. Die hilft uns ja auch, gut miteinander klarzukommen. Solche Dinge, ne? was Carsten mit dem Aufwand gesagt hat oder was Sammy hier gerade gesagt hat, wenn wir sehen, dass Menschen in Not sind, dann ist es auch unsere menschliche Gerechtigkeit, die uns auch dazu motiviert, zu helfen, einzugreifen, ne? Das ein bisschen auszugleichen, ein bisschen von dem vielleicht abzugeben, wo ich Zeit oder Geld mehr habe als ein anderer. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Und alle unsere menschliche Gerechtigkeit, aus Jesaja 64, ist wie ein beflecktes Kleid. Ein beflecktes Kleid ist nicht dolle. Das kennen alle, die irgendwie in der Küche selber Essen zubereiten. Kann passieren, oder beim Essen selber, ist nicht schön. Ist nicht hilfreich. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Dieser Vers zeigt uns klar, dass unsere persönliche Gerechtigkeit auf einer Stufe vor Gott mit einem befleckten Kleid, mit einem Hemd mit Tomatenketchup liegt. Wenn man Schutz vor dem Tod sucht, ist ein beflecktes Kleid nicht der beste Schutz, nicht der beste Panzer. Es gibt eine Menge Bibelstellen, die uns zeigen, dass diese Gerechtigkeit, die Gott uns empfiehlt, ans Herz legt, von ihm selber kommt. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Aus Jeremia. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Gerade da, wo sie von unserer menschlichen Gerechtigkeit ein bisschen abweicht. Um meiner Feinde willen, ebne mir deinen Weg. Psalm 5. Aus Psalm 23. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Um seines Namens willen. Und auch unser Psalm 71. Mein Mund soll verkünden deine Gerechtigkeit. Könnt ihr zu Hause mal gucken, ob bei euch Treue oder Gerechtigkeit steht. Täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn und preise deine Gerechtigkeit. Wie tragen wir diesen Panzer der Gerechtigkeit? In Epheser 6 empfiehlt Paulus, Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag oder an der schlechten Stunde oder an der Sekunde der Herausforderung, in der Minute, wo wir angegriffen werden, wo wir herausgefordert werden, wo etwas passiert, was uns gar nicht passt, was uns runterziehen will, was uns dazu verleiten will, vielleicht auch illegale Dinge zu tun oder zu denken, wenn solche Dinge kommen, dass wir dann Widerstand leisten können. Und das ist wie mit so einem Pfeil. Wenn du nur so eine Lederweste anhast, kann das vielleicht ganz schick aussehen, aber für so ein Pfeil lacht dagegen. Da braucht es schon richtig robuste Stahl, eine Stahlweste, einen Panzer. Wenn wir jeden Tag bereit sind, diesen Jesus zu vertrauen, dass er uns durch die heilige Kraft, durch den Heiligen Geist Kraft, aber auch Motivation gibt, unserem Gott treu zu sein, seine Gebote wertzuschätzen und beachten zu wollen, dann sind wir gut ausgerüstet. Und haben wir diesen Panzer der Gerechtigkeit einmal angelegt, dann sollten wir ihn nicht wieder ausziehen. Ich weiß, wenn wir abends zu Bett gehen, ne, dann ist es immer ganz schön, die Sachen vom Tag auszuziehen, aber diesen Panzer der Gerechtigkeit, den sollten wir anlassen. Und es handelt sich auch nicht um ein einmaliges Erlebnis, das ist so in der Allianz Gebetswoche oder an Gottesdiensten, was auch immer, sondern es ist gut, wenn wir eine Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben als Gewohnheit entwickeln, wenn wir das nicht als etwas Abstraktes, einen theologischen Begriff sehen, sondern es anziehen und mit ins Leben nehmen. Kennst du Bereiche, geistliche Baustellen in deinem Leben, wo es gut wäre und gut ist, geschützt zu sein? Schau, dass du die Gerechtigkeit Gottes angelegt hast. Gibt es Bereiche, wo du schneller bereit bist, Kompromisse zu schließen, Abkürzungen zu nehmen und das zu tun, was alle tun, weil es ja alle tun, dann kann es ja nicht so falsch und so schlecht sein? Dann schau, ob der Panzer der Gerechtigkeit angelegt ist. Liegt es an Umständen, an der Umgebung oder an der Gesellschaft, die uns natürlich beeinflusst? Wir leben alle in der gleichen Welt. Dann lass dich von Jesus immer wieder neu auf seine Gerechtigkeit und Treue ausrichten, einnorden. Und im besten Fall hast du diesen Panzer der Gerechtigkeit so stark verinnerlicht und so stark im Leben, dass es dir gar nicht mehr auffällt, dass du mit so einem für uns Menschen scheinbar unbequemen Metallpanzer durchs Leben gehen. Also wenn wir uns überlegten, einen wirklichen Metallpanzer zu tragen, das würde ja, das ist ja unbequem, der ist ja schwer, das wollen wir ja eigentlich nicht. Und dann könnte es im besten Fall sein, dass du auch anderen empfiehlst, dich auf diese Gerechtigkeit Gottes einzulassen. Und das ist der dritte Punkt in diesem Psalm 71, dass David ein extrem starkes Bedürfnis hat, über diese Gerechtigkeit Gottes zu reden. Aber eben nicht nur so ein bisschen, nicht nur hin und wieder, wenn es mal passt, wenn es die Stimmung hergibt oder wenn alle anderen profanen Themen abgehandelt sind, sondern ich werde allen sagen, wie treu du bist, wie treu und gerecht du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr mein Gott. Nur noch von dir. Nicht übers Essen, nicht übers Wetter, nicht über Gesundheit, nicht über den Tatort heute Abend, sondern nur noch von dir und deiner Treue und Gerechtigkeit will ich reden. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Gibt es da nicht noch andere Themen? Wie weltfremd ist das denn, nur noch über so frommes Zeug zu reden? Es bleibt die Frage an uns, wie viele Worte von denen, die wir so jeden Tag machen, von uns geben. Wie viele Worte handeln von seiner, von Gottes Gerechtigkeit? Wo trauen wir uns, auch einem Mitmenschen vielleicht auch mal ungefragt von seiner Treue zu erzählen? Wie viel reden wir über Gott und seine Treue und Gerechtigkeit? Und ich glaube, wenn ich in mein Leben schaue, da ist schon noch ganz schön Luft nach oben. Aber Gott ist treu. Gott ist treu auch über diese Woche hinaus, auch morgen noch, auch morgen Abend. Und damit schließen wir diese Gebetswoche ab und nehmen sie mit in dieses neue Jahr. Seid ihr bereit? Amen.